So, heute sind wir in Psalm 38. Nach drei Abenden Psalm 37 war das auch endlich mal Zeit, dass wir einen anderen Psalm kriegen. Da geht's los mit den Worten, ein Psalm Davids zum Gedenkopfer. Das Wort Opfer können wir eigentlich streichen, zumindest von dem, wie es im Hebräischen steht. Ich weiß jetzt auch tatsächlich nicht, also ich habe ein bisschen hin und her überlegt, aber mir fällt nicht wirklich Gedenkopfer ein. Das Einzige, was mir bei Gedenkopfer einfällt, das ist einer der Gründe, warum ich sie hier mit dabei habe, Abendmahl, aber das ist halt aus Davids Perspektive nicht möglich. Für uns halt natürlich schon, weil wir das Abendmahl kennen. Und das, was man halt sonst noch mit reinnehmen könnte, wäre das Passafest. Also wenn wir Gedenkopfer tatsächlich nehmen, weil es dann eben auch heißt, er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder. Weil dann das Passalam ja geopfert wurde. Das wäre das Einzige, wo ich wirklich Gedenkopfer mit reinnehmen könnte. Und ansonsten einfach gedenken. Weil gedenken bedeutet ja auch allgemein, man denkt an eine Sache, aber halt nicht nur so, Schatz, ich habe daran gedacht, dass heute unser Hochzeitstag ist und den Rest des Tages passiert nichts. Da muss irgendetwas daraus folgen. Und man kennt hoffentlich die eigene Frau gut genug, um schon zu wissen, worum es geht dann. So, also, deswegen, aber eben hier ein Psalm Davids zum Gedenken. Was gedenken? Da gucken wir jetzt rein. Der ist ja hier bei Luther überschrieben in schwerer Heimsuchung und dann der dritte Bußpsalm. Also es gibt ja 6 Bußpsalmen in den Psalmen und da ist jetzt wieder hier ein Bußpsalm. Buße ist der, gibt es ja 2 wichtige Unterschiede. Nämlich im Alten Testament kehrt zurück auf Gottes Weg und im Neuen Testament ist dann, also für diejenigen, die dann halt schon auf Gottes Weg sind, nämlich mit Jesus unterwegs, heißt es dann, ändere dein Denken. Warum? Weil das Denken den Charakter mit bestätigt und mein Denken muss ich jetzt ja eigentlich dem anpassen, dass ich jetzt mit Jesus unterwegs bin, dass ich ja in Jesus neu bin. Deswegen sagt Paulus ja zum Beispiel im Römerbrief, dass wir unser Denken erneuern sollen. Sagt er an anderen Stellen auch, aber Römerbrief ist mir immer ganz parat. Römer 12, Vers 2. So, also jetzt Buße, eben alttestamentliche Buße, aber wir gehen trotzdem aufs Neutestamentliche drauf ein. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm, denn deine Pfeile stecken in mir und deine Hand drückt mich. Also David ist eben unter dem alten Bund und da kann er wirklich ganz klar sagen, Herr, strafe mich nicht. Jetzt beim Neuen Testament gibt es da große Streitigkeiten darüber. Die einen sagen, Gott straft immer noch, auch für Sünde, und andere sagen, nee, Gott straft gar nicht mehr, denn die Strafe lag ja komplett auf Jesus. Ne? Und dann, wie immer bei solchen Sachen, bei den Extremen ist gewissermaßen der Mittelweg das Richtige. Also es gibt ja entweder die Variante, dass beide Recht haben, oder dass es halt einen Mittelweg gibt, oder halt beides, ne? Beide haben Recht und Mittelweg. Der Mittelweg mit beide haben Recht ist in Matthäus 18. Da ist das Gleichnis vom Schalksknecht. Und, also, ne? Schalksknecht nochmal, auch zum Wiederholen, allgemein ist er praktisch, da hat jemand 10.000 Tageslöhne beim König in Schulden. Und kann es nicht bezahlen und der König sagt, du kommst jetzt ins Gefängnis, bis du alles abbezahlt hast. Der fällt vor dem König auf die Knie, bittet um Erbarmen, der König hat Mitleid, er lässt es ihm. Der geht raus und findet einen, der ihm 100 Tagelöhne schuldig ist, also ein Hundertstel. Also, aber das ist dann in dem Fall gar nicht wichtig, wie viel das dann ganz genau ist, aber auf alle Fälle ein winziger Betrag. Und dem will er nicht vergeben, obwohl der sagt genau dasselbe und er will ihm nicht vergeben, das kriegen die Diener mit. Vom König, der König holt sich den Mann zurück und wirft ihn ins Gefängnis, um ihn den Peinigern vorzuwerfen. Dieses Wort für Peiniger heißt im Griechischen Basanizo, kommt zum Beispiel auch beim Knecht des Hauptmanns von Kapernaum vor. Und das dritte habe ich gerade vergessen. Auf alle Fälle Peinigung als Bestrafung für etwas. Man könnte eigentlich ja sagen, der König bestraft den Schalksknecht. Aber er macht es ja nicht direkt. Er hat ja die Peiniger, die das machen. Trotzdem ist es vom König aus. Und so kann man das dann auch sagen. Wo mich etwas trifft, weil mich halt die Pfeile Gottes zum Beispiel getroffen haben, wo seine Hand auf mir liegt und alles, da straft mich Gott aber indirekt. Das ist so, wie wenn man sagt, der Kaiser hat den Krieg gewonnen, hatte er keine Armee. Oder wenn man sagt, König Salomo hat den Tempel gebaut. Japp, da waren noch ein paar mehr Leute dabei. Aber Salomo eben als der Hauptverantwortliche. Und so ist eben auch der König, der straft. Und so ist Gott tatsächlich auch, der straft. In dem Sinne zumindest. Und das ist dann zum Beispiel eben, gerade wenn man bei Vergebung das nicht machen möchte, gibt es auch bei anderen Sachen, öffnet man gewissermaßen dem Teufel oder dem Feind eine Tür, dass der reinkommen kann und einen bestrafen, gewissermaßen als Peinigung, bis man dann endlich bereit ist. Also, weil wenn man es sonst nicht machen will, dann muss man ja manchmal zu seinem Glück gezwungen werden. Es ist in der Erziehung so, ist bei anderen Sachen auch so. Und da erzieht Gott halt seine Kinder auch auf die Art und Weise, dass man tatsächlich dann in dem Fall, wenn man aber bei manchen Sachen merkt man tatsächlich, wenn man tiefer ins Gebet geht darüber, das hängt tatsächlich damit zusammen, dass ich dem und dem nicht vergeben habe. Und dann zu vergeben, und dann hat die dämonische Macht kein Recht mehr, mich zu peinigen, und dann darf man die auch rauswerfen. Braucht manchmal ein bisschen, weil die hat sich mitunter festgesetzt und mein Denken hat sich eben auch festgesetzt, dass das schon zu meiner Identität geworden ist. Deswegen auch Buße mit Umdenken. So. Also, von daher, Gott straft schon, aber nicht persönlich. Und dann kann man wieder beides mit reinnehmen. Pfeile, eben hier, denn Pfeile stecken in mir, also auch gewissermaßen eigentlich Gottes Pfeile, aber man kann eben auch sagen, das ist, Gottes Waffe ist gegen seine Feinde. Warum bei David jetzt als Feind? Weil der ist doch eigentlich der Freund Gottes. Und ein Mann nach Gottes Herzen. Ja, wir sind ja auch eigentlich im Frieden mit Gott. Eigentlich. Römer 5, 1. Aber Römer 5, Vers 8 ist eben, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir sind auch die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, aber wir benehmen uns nicht immer so. Da, wo ich mich so benehme, dass Jesus doch nicht mein Herr ist, da bin ich wie der Tor in Psalm 14 zum Beispiel, da bin ich ein Rebell. Und zwar immer an den Punkten, wo ich sage, Gottes Wort gilt mir nicht an diesem Punkt. Also, ganz gleich, was es ist. Immer da, wo ich sage, nee, ich weiß es besser. Oder ich glaube jemandem anderen mehr, dass der es besser weiß als Gott. Bei allen möglichen Punkten. Also, eben, mein Gott wird all meinen Mangel aushelfen, war ganz gleich, was der Mangel ist, durch seinen Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und dann steht mir aber gegenüber, also was für einen Mangel ich denn zum Beispiel habe, auf dem Konto oder was auch immer. Und dann zu sagen, ja, aber Gott hat recht. Er füllt allen meinen Mangel aus. Oder noch krasser eben, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln oder sogar mir fehlt überhaupt nichts. Aber ich habe ja was mir fehlt. Aber es fehlt mir doch nicht. Also, an dem Punkt ist man ganz schnell auf der Feindesseite wieder, weil ich mich plötzlich gegen Gott stelle. Selbst wenn es in Anführungszeichen unbewusst ist. Und an dem Punkt mache ich dann eben auch wieder den Teufel die Tür auf, stelle mich auf seine Seite und dann ist natürlich, dass mich Gottes Pfeile treffen. Oder Psalm 91 zum Beispiel eben, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und nur solange ich da drunter bleibe, gelten mir all die Zusagen. Sobald ich unter dem Schirm rausgehe, trifft mich halt alles. Und das liegt dann gar nicht daran, dass Gott mir etwas Böses wollte, sondern einfach bloß dadurch, dass ich mich vom Schutz wegbegeben habe. Und darum sagt Paulus dann zu Christen, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 18. Also, selbst die, die eigentlich komplett neu geworden sind, wie es dann im Vers vorher heißt, und eben später mit der Gerechtigkeit Gottes, die sollen sich trotzdem noch versöhnen mit Gott. Also, wir sind irgendwie doch noch immer Feinde. Und eben darum auch noch wieder umdenken. Gott hat recht und darum stelle ich mich auf seine Seite. Sonst wird es anstrengend. Und auch noch eins, Jakobus 4, die ersten Verse, da geht es dann um den Streit innerhalb der Gemeinde. Und dann ist auch eben ein Punkt dann, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, und ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr es aus weil ihr es aus bösem Herzen tut, um es in eurer eigenen Lust zu verzehren. Also, da stelle ich mich als Feind Gott gegenüber, und dann sagt er eben später in den nächsten Versen, darum demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Bei Petrus wäre noch, dass er euch erhöht zu seiner Zeit, aber in dem Fall, dann widersteht dem Teufel, also dass der Teufel mir sagen will, dieses Wort Gottes gilt gar nicht für dich. Und dann zu sagen, doch, es gilt mir, ich demütige mich an der Gotteshand, auch wenn es mir gerade nicht passt, aber ich widerstehe dem Teufel und der Teufel muss fliehen. Vers 4 sind wir. Jetzt kommen lauter Symptome von dem, also tatsächlich ist das hier ein Krankheitspsalm, also das, was man eigentlich nicht unbedingt machen sollte, was man sich von Leuten nicht unbedingt anhören soll und alles, aber manchmal muss es raus. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe wegen deines Drohens und nichts Heiles in meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Denn meine Sünden gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Meine Wunde stinken und eitern um meiner Torheit willen. Ich gehe krumm und sehr gebückt den ganzen Tag und gehe traurig einher. Mache ich erstmal kurz bis da. Also, Gottes Zorn schafft Krankheit, da gilt wieder das vom Anfang, Gott straft, aber indirekt. Und warum? Wegen der Sünde. Also, ganz berühmter Vers in 1. Johannes, also 1, Kapitel 1, Verse 7 bis 9. Ich ziehe das grob, weil ich die witzigerweise noch irgendwann nicht richtig kann. Also, das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir von uns sagen, keine Schuld zu haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit die Krankheit, die David hat, ist gewissermaßen jetzt gerecht. Warum? Weil er gesündigt hat. Wenn er dann aber seine Sünde bekennt, ist die Krankheit bei ihm ungerecht, weil er die Sünde bekannt hat und eingestanden hat, Gott, du hast recht. Und dann reinigt Gott von aller Ungerechtigkeit. Darum ist auch nochmal Bekennen so wichtig. Bekennen im Griechischen bedeutet tatsächlich einfach bloß das Gleiche sagen. Also, bekennen, anerkennen, ich sage genau das Gleiche, was Gott auch sagt über meine Situation. Was er über mich sagt, also außerhalb von Jesus Christus, ich bin ein Sünder, innerhalb von Jesus Christus, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und oft bleiben Christen an dem ersten Teil stehen beim Bekenntnis, ich bin ja so ein Sünder, was ja von 1. Timotheus 1,15 auch noch irgendwie doch noch stimmt, aber halt, mein Hauptaspekt ist nicht mehr, dass ich Sünder bin, sondern ich bin gerettet, ich bin gerecht. Und das ist dann halt, ist zwar so eine Spannung, aber eben doch nicht. Und darum, das Bekennen, da wo ich damit anfange, das zu bekennen, oder wo ich das mache, da fängt Gott an, auch mich zu reinigen. Und darum ist die Beichte dann auch so wichtig. Und zwar, also für uns Evangelische ist ja dann manchmal Beichte viel zu katholisch, gibt es aber auch in der evangelischen Kirche. Bei Freikirchen bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich denke, die haben auch irgendwie sowas Ähnliches. Ich weiß auf alle Fälle, bei den Landeskirchen hat der Geistliche auch eine Schweigepflicht, beziehungsweise sogar das Beichtgeheimnis. Da darf nicht mal der Staat rein. Also von daher, selbst wenn man nicht dazugehört, gern dahin gehen und dann, und da hat dann der Geistliche eben auch die Autorität, die ja auch jeder Christ hat, aber eben der auch nochmal von seinem Amt her, die Sündenvergebung zuzusprechen. Es gibt ja Christen, die meinen, nee, Sünden vergeben kann nur Gott. Ja. Also, habe ein Beispiel gehört von einem, hat ein Pastor dann erzählt, so richtig, von einer alten Frau, die es dann einem katholischen Pfarrer gezeigt hat. Der Pfarrer kam bei ihr an, weil sie im Sterbebett lag und sagte, ich will die Absolution erteilen, ich will dir die Sünden vergeben. Und sie sagt dann, zeig mir deine Hände. Er zeigt die Hände und sie sieht halt keine Nägel mal und sagt dann, nein, nur Jesus kann mir vergeben. Mhm. Stimmt ja in einer gewissen Weise. Andererseits haben wir alle als Jünger Jesu die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Im Namen Jesu. Und von dem her, also, sie hatte gewissermaßen recht, aber sie hat nicht recht gehabt damit, dass sie dem einfach so gegen die Last gehauen hat, weil der hat trotzdem Jesus auf seiner Seite gehabt. Also, aber darum, Beichte gerne auch mal bei jemand anderem, gerade wenn man das noch mehr mit sich herumträgt. Warum? Weil der andere aus einer größeren Sicherheit heraus zusagen kann, dass Jesus die Sünden vergeben hat. So, also, und dann in den nächsten Phasen kommen jetzt halt lauter Symptome, eben meine Wunden stinken und eitern um der Torheit willen. Also Torheit bedeutet, ich weiß es eigentlich besser, habe es aber doch anders gemacht. Meine Lenden sind, ich gehe krumm, also so richtig verbogen und alles, das gehört tatsächlich auch zu diesen Sachen, die mitunter einfach wegen der Sünde sind. Dann Depressionen, kaputte Glieder und alles Mögliche gehört noch dazu. Also, das ist hier noch weit in die späteren Versen. Meine Lenden sind ganz verdorrt, es ist nichts Gesundes an meinem Leib, ich bin matt geworden und ganz zerschlagen, ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Also, alles Mögliche da drin kommt wegen der Sünde, das ist dieses Bassanizo, eben der Peiniger, der da reinkommt. Und warum kommt er rein? Weil ich durch die Sünde die Tür offen gelassen habe. Ich habe der Sünde die Tür geöffnet und dadurch kann dann halt das Dämonische rein und mitunter sitzt dann sogar einer dort, der halt durch irgendwas noch ein Anrecht hat und kann dann noch mehr Leute reinlassen. Und dann ist es ganz wichtig, halt dann in der Autorität Jesu das alles wieder aufzuräumen. Funktioniert aber. Und dafür ist übrigens auch das Abendmahl gut. Also manchmal braucht es wirklich, dass man Schritt für Schritt vorgeht. Das ist bei manchen Sachen wichtig, das zeigt Jesus dann auch. Und an manchen Punkten ist tatsächlich einfach mit der groben Keule drüber gehen, mit dem Kreuz und Abendmahl und allem drum und dran, ich bin getauft. Das reicht mitunter auch schon. Aber ist dann unterschiedlich. Und wenn man es dann halt aber auch wirklich in die Details reinmacht, dann kann man auf alle Fälle sagen, okay, das ist der Grund gewesen und darum mache ich es nicht mehr weiter. Das, wie Jesus dem Gelähmten, dem Gelähmten gesagt hat in Johannes 5, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres passiert. So, jetzt sind wir in Vers 10. Herr, du kennst all mein Begehren und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Gott kennt mein Inneres. Und er kennt auch die Motive, warum ich Sachen loswerden würde und so weiter. Also bei manchen Sachen ist auch, jetzt zum Beispiel, man bittet, dass ein Problem entfleucht, also zum Beispiel bei Heilung oder andere Sachen eben auch. Das mache ich aber wieder aus der Motivation, die in Jakobus 4 genannt wird, weil ich das nur für mich selber will. Wenn ich das nicht wenigstens dafür mache, dass Gott mein Lob dafür bekommt, dass ich anderen Leuten davon erzähle, damit auch die bei Gott ankommen, sondern es nur für mich haben will, damit ich mein Leben wieder leben kann, ja, dann wird es blöd. Dann kann damit nichts werden. Also von daher, du kennst all mein Begehren und deswegen ist dann auch wichtig, wie es David am Ende von Psalm 139 sagt, der geht in ein bisschen andere Richtung, aber passt auch da, erforsche mich, Herr, sieh mein Herz und prüfe, wie ich meine. Und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Und dann eben auch mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Also auch das, Gott sieht das im Innern. Gott sieht das in stillen Kämmerlein. Man muss es nicht unbedingt nach draußen tragen. Mein Herz erbebt, meine Kraft hat mich verlassen und das Licht meiner Augen ist auch dahin. Also David redet eigentlich weiter von den Symptomen. Und hier tatsächlich auch völlig kraftlos wegen der Sünde. Kann nicht mehr richtig sehen. Und das geht tatsächlich in zweierlei Weisen. Das eine ist tatsächlich, dass die Augen nicht mehr wollen und immer schlechter werden und alles. Und das andere ist aber, dass man auch geistlich nicht mehr sehen kann. Also es ist ganz besonders da an den Punkten, wo man ein Schriftwort hat und ganz deutlich eigentlich weiß, sogar, es gibt äußere Klarheit und innere Klarheit, hat Martin Luther das mal so genannt. Also die äußere Klarheit ist das, was man sofort erkennt draußen. Und dann aber zu sagen, nee, das gilt mir trotzdem nicht. Und zwar aus irgendwelchen Gründen, andere Zeit oder meine Umstände sind ja ganz anders oder was auch immer. Wobei gerade dieses, das ist eine ganz andere Zeit von damals als heute, ist die beliebteste Variante heutzutage, warum man sich nicht dran hält. Und nach einer gewissen Zeit, die mir das häufiger vorgehalten wird, sagt Gott dann irgendwann, gut, dann kannst du das jetzt auch nicht mehr sehen. Dann siehst du jetzt nicht mehr, dass du da eigentlich falsch liegst und läufst da komplett gegen die Wand. Und mitunter ist Gott dann gnädig, dass man am Ende doch wieder einsieht, dass man da falsch gelegen hat, aber mitunter eben doch einfach nur, nee, ich kann gar nicht mehr sehen. Das Licht meiner Augen auch geistig. Ich lese über den Text drüber und ich sehe es gar nicht mehr, dass mir, wie mir sozusagen da meine eigene Sünde ins Gesicht schreit. So, Vers 12 gehe ich weiter. Meine Lieben und Freunde scheuen zurück vor meiner Plage und meine Nächsten halten sich ferne. Die mir nach dem Leben trachten, stellen mir nach und die mein Unglück suchen, bereden, wie sie mir schaden. Sie sinnen auf Tug den ganzen Tag. Also wir hatten es im letzten Psalm, dass der Gerechte vom Ungerechten, vom Gottlosen verfolgt wird und der Gottlose ihm tatsächlich ans Leder will, ans Leben sogar will. Hier auch. Aber hier haben die gewissermaßen einen Ansatzpunkt. Also wie der Teufel bei mir reinkommen kann, wo ich Sünde habe und sich dann was einnisten kann und alles Mögliche. Also da gehe ich nochmal ganz schnell auf Nehemia, also mit den Toren. Wenn die Mauern eingefallen sind und die Tore eingefallen sind, kann der Teufel sowieso immer rein. Wenn ich die Mauern aufbaue, aber die Tore noch nicht fertig sind oder zumindest offen stehen, kann der Teufel da trotzdem immer noch rein. Ich muss die Mauern fertig haben und die Tore zu. Und dann halt wissen, was die 10 Tore dafür gerade bedeuten. Haben noch mehr Bedeutung, aber eben das hatte ich bei meinem Durchgang durch Nehemia. Was die 10 Tore bedeuten, dass der Teufel bei mir auch wirklich nicht mehr rein kann. Mit den Mauern übrigens dann auch zusammen. So. Und die Feinde haben jetzt hier halt auch wirklich das Recht, ihm nachzustellen. Anders als bei Jesus, der halt das alles erlitten hat. Das ist nämlich ja noch die Variante, wie wir das jetzt alles noch lesen können von Jesus her. Dass Jesus ja eigentlich gar nichts getan hat, aber als alle Sünde auf ihn gelegt wurde und dass er deswegen all das miterleiden musste. Also das, was David gerecht erlitten hat, hat Jesus ungerecht erlitten, weil er, also aus der Sicht ungerecht, weil er ja nicht gesündigt hat, aber weil er ja zugestimmt hat, ich werde zur Sünde, darum musste das alles auf ihm liegen. Und dann eben auch das hier. Und deswegen sind die Gottlosen jetzt auf einmal richtig dran, dass sie ihm nach dem Leben trachten. Ich bin wie taub und höre nicht und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. Ich muss sein wie einer, der nicht hört und keine Widerrede in seinem Munde hat. Das geht auch genauso wie mit dem, was ich über die Augen gesagt habe. Also ich höre das Wort Gottes, aber ich will es nicht annehmen. Aus welchem Grund auch immer. Und dann muss Gott sagen, gut, dann kannst du nicht mehr. Und dann ist es wichtig, also wie kommt man dann daran? Da habe ich die Bibelstelle jetzt nicht ganz parat. Es müsste 2. Korinther 4 sein. Auf alle Fälle, dass der Gott dieser Welt, also der Teufel, denen, die verloren gehen, die Augen verschlossen hat. Und dann ist es unsere Aufgabe in der Autorität als Kinder Gottes, eben Söhne Gottes, als Braut Christi, als Könige, Priester, was auch immer, denen die Augen wieder zu öffnen, also über deren geistliche Augen zu sprechen, in Jesu Namen öffnet euch. Und auch über die geistlichen Ohren, öffnet euch. Damit die es wieder hören. Damit es wieder reinkommt, das wird dann auch mitunter ein großer Kampf, weil der Teufel die Leute ja nicht hergeben möchte. Und gerade auch an dem Punkt, also da wehrt er sich damit unter noch mehr, als er hat die Leute sowieso schon aus der Hölle verloren, aber er möchte den anderen Segen den Leuten nicht gönnen. Und deswegen bleibt das dann auch dabei, dass sie dann taub bleiben. Aber ich, Herr, harre auf dich. Du bist mein Gott, du wirst erhören. Du, Herr, mein Gott, wirst erhören. Also da trotzdem diese Zuversicht Davids hinein, er hofft, da ist das Wort harren nicht das Festklammern, sondern einfach tatsächlich warten. Und dann hoffen bedeutet in dem Fall auch einfach, sich Gottes Hilfe schon ausmalen. Ich sehe die Hilfe Gottes noch nicht vor mir, noch nicht im Fleisch, aber ich darf sie mir schon mal vor dem inneren Auge ausmalen und hoffen. Und dann auch überlegen, was mache ich dann, wenn die Hilfe eingetroffen ist. Und dann schon anfangen, so zu denken. Denn ich denke, dass sie sich ja nicht über mich freuen. Wenn mein Fuß wankte, würden sie sich rühmen über mich. Also auch an dem Punkt schon, David denkt sich in dem Fall erstmal, was würde denn passieren, wenn mir das Schlimme passierte, dann wird Gott ja nicht gut dastehen, dann würden sich die Feinde freuen. ist auch ein Teil von dem, was man sich dann denken darf. Und dann halt zu sagen, nee, aber wenn Gott mir hilft, dann freut er sich und die Feinde nicht. Denn ich bin dem Fall nah und mein Schmerz ist immer vor mir. Also dem Fall nahe heißt tatsächlich in dem Fall nicht wie in Psalm 37, wenn er stürzt, fällt er doch nicht. Warum? Weil Gott ihn hält. Sondern er fällt komplett hin. Und wenn jemand auf dem Boden liegt, dann kann man noch besser auf ihm rumtrampeln. Und dann kommt er noch schwerer hoch. So bekenne ich denn meine Missetat und sorge mich wegen meiner Sünde. Also da nochmal, das Bekennen, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist der treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber meine Feinde leben und sind mächtig, die mich zu Unrecht hassen, derer sind viele. Die mir Gutes mit Bösem vergelten, feinden mich an, weil ich mich an das Gute halte. Also, da ist doch die Spannung. Obwohl David schon bekannt hat, aber obwohl er sich auf Gottes Seite gestellt hat, sind die Bösewichte trotzdem noch nicht ganz weg. Da ist zum Beispiel auch nochmal wichtig, was wir in Psalm 6 hatten, mit dem weiche Übeltäter, wo David sich schon auf Gottes Seite gestellt hat und deswegen dann sogar den Feinden selber sagen kann, ihr müsst weg. Wie wir das eben auch machen dürfen. Und dann aber auch zu wissen, es droht trotzdem weiterhin. Es ist weiter da. Warum? Weil sich der Teufel natürlich noch dagegen wehrt. Der lässt nicht gerne lang weg. Also wir Christen sind tatsächlich eher so, oh ja, wir gehen mal einen Schritt zurück im Kompromiss. Und was macht der Teufel? Der nimmt das Land natürlich sofort ein. Und dann, wenn wir dabei sind, dann wieder sein Reich zurückzuerobern, dann holt er seine Leute, mitunter sogar eben aus der Gemeinde, weil die halt die Augen dort an dem Punkt blind haben, dass die dann anfangen, gegen einen selber zu schreien und sagen, das ist gar nicht christlich und nehmen dann gerne auch noch andere Schimpfworte in den Mund, dass man sich dann möglichst wieder zurückzieht und sagt, nee, dann bleibe ich doch bei dem, was ich habe. Genau. Dann heißt es aber eben auch da, an dem Punkt, dem Teufel zu widerstehen. Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern mit geistlichen Waffen. Und dann sagt David eben, weil die Feinde eben doch noch gegen sind, verlass mich nicht, Herr, mein Gott, sei nicht ferne von mir. Eile mir beizustehen, Herr, du meine Hilfe. Also, das nochmal ganz bewusst, Gottes Hilfe ist umso wichtiger, wenn die Feinde halt sich noch nicht wegstellen. Also, die sind immer wichtig, wenn die Feinde weit weg sind, wenn sie mir eigentlich das Leben gerade komplett zur Hölle machen, wenn sie eigentlich kein Recht mehr haben, weil ich eben meine Sünde bekannt habe, trotzdem immer wieder zu sagen, verlass mich nicht, Herr, sei nicht fern und dann auch eile mir beizustehen, dass er wirklich auf meiner Seite steht. Warum? Weil ich nur, wenn ich Gott auf meiner Seite habe, tatsächlich dem Feind auch komplett entgegenstehen kann. Und dann ist das eben das Wichtige. Sich dessen bewusst zu sein und jetzt ist das Schöne, das ist ja so diese Bitte, eile mir beizustehen. Das ist eindeutig Gottes Wille, dass er mir beistehen will. Und auch, dass er schnell macht. Bloß, also, dass es schnell sichtbar wird, das ist was anderes. Aber es ist Gottes Wille, mir beizustehen. Und dann nochmal 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, so wissen wir, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, oder wörtlich sogar, dass wir erhalten haben, um was wir bitten. Also, dieses Gebet und ich weiß, Jesus ist da und steht mir bei. Bloß, dass die Feinde sich noch ein bisschen dagegen wehren. Wir gehen noch in Psalm 39, zumindest ein bisschen. So, ein Psalm Davids nochmal. David ja eben auch nochmal der Liebling, das ist ja tatsächlich die Wortwurzel davon. Vorzusingen, das mache ich jetzt nicht. Aber singen eben auch nochmal, weil singen viel besser dabei hilft, dass man die Dinge im Herzen hat. Selbst wenn es nur eine eigene Melodie ist. Der ist trotzdem immer noch besser. Für Jedutun. Ihr kennt Jedutun alle, ne? Dachte ich mir. Jedutun ist einer der drei Oberhäupter der Levitenchöre. Also, ne, David hat ja in Vorbereitung darauf, dass die Stiftshütte bald obsolet war, weil der Tempel da war, von Gott eine Vision bekommen, wie die Leviten nun neu angeordnet werden sollen. Vorher waren die Leviten dazu da, bestimmte Gegenstände der Stiftshütte durch die Gegend zu transportieren. Vom Bild her, weil die Stiftshütte und die Gegenstände, die drin, die alle für Jesus stehen, Jesus zu den Leuten zu bringen. Jetzt haben die Leviten eine andere Aufgabe, sie sollen singen. Und was ist das Singen? Dann eben auch den Menschen Jesus weiterzubringen. Also gerade eben von Jesus zu singen, ist die levitische Aufgabe, und die haben wir alle, Jesus den Menschen nahezubringen. Auch mir selber, dadurch, dass ich es mir vorsinge, aber eben auch anderen. Zum Beispiel Kolosser 3, Vers 16 ist das. Also er ermutigt einander mit Psalmen und Lobgesängen. Die drei Oberhäupter der Leviten, es gab dann auch 24 Klassen, aber es gab die drei Levitenfamilien von Kehat, Merari und Gershom, da bin ich mir nicht mehr sicher. Tut mir leid. Auf alle Fälle, diese drei Gruppen, die hatten dann ein Oberhaupt. Von den einen war es Asaf. Den kennen wir, da haben wir auch bald seine ersten Psalmen hier drin. Der hat ganz viele Psalmen geschrieben. Dann gab es Jedutun. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der selber einen Psalm geschrieben hat. Also weiß ich, hier ist tatsächlich für Jedutun. Vielleicht ist es auch andersrum, dass es ein Psalm für David ist von Jedutun. Das ist beides möglich. Und dann gab es auch noch Heman. Wenn man den auf Englisch ausspricht, ist er übrigens He-Man. Ich weiß nicht, wie sehr ihr mit dieser Serie aus den 80ern vertraut seid. Aber genau. Also eine Fantasy-Serie. Wir hatten eine Hörspielkassette davon zu Hause, deswegen kenne ich das. Okay, also für Jedutun. Mitunter hat David den Psalm für Jedutun geschrieben, damit Jedutun den singt. Aber genau, also ich fand trotzdem jetzt nochmal interessant, dass wir den einfach nochmal mit reinnehmen. Ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinem Mund einen Zaum anlegen, solange ich den Gottlosen vor mir sehen muss. Also, was will er nicht tun? Ich will nicht sündigen mit meiner Zunge. Das hängt jetzt nochmal zusammen mit dem, was wir bei Psalm 38 hatten, mit der Buße. Das Denken ändern ist ja dann eben, weil ich denke ja immer noch in dem Falschen drin. Also, ganz viel denke ich noch in dem drin, dass ich ja, wie ich als Sünder gedacht habe, mit dem, was mir noch als Sünder alles zusteht und nicht mit dem, was mir als Gotteskind zusteht. Und dann bedeutet, mit der Zunge zu sündigen, dass ich eben auch gegen das rede, was Gott gesagt hat. Also auch noch mit dem Bekennen das Gleiche sagen wie Gott. Wenn ich nicht das Gleiche sage, dann sündige ich mit meiner Zunge. Wir haben das auch bei Hiob übrigens gehabt. Also bei Hiob hieß es dann, mit all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Also Zunge und Lippen ist gewissermaßen das Gleiche, weil man macht den Mund auf und redet. Das Einzige bloß, dass die Zunge auch noch sein könnte mit der Sprache. Und die Sprache muss nicht unbedingt das Lautgesprochene sein, kann auch das Gedachte sein. Aber trotzdem mit dem. Und dann dem Mund einen Zaum anlegen wegen der Gottlosen. Warum? Gute Frage. Das Einzige, was ich mir hier denken kann, ist, dass David weiß, die Gottlosen sind auch von Gott geliebt. Deswegen will ich sie nicht verfluchen. Oder, also eine Variante, oder die andere Variante ist, dass David weiß, wenn ich jetzt vor den Gottlosen anfange, auch zu jammern oder was auch immer, also mit meinen Lippen zu sündigen, weil ich nicht dem entsprechend rede, was Gottes Wort sagt, dann hören das die Gottlosen und denken, ach, der ist ja auch nicht besser als ich. Das sind die Varianten, die ich jetzt hätte. Und ansonsten, wenn es eine ganz andere richtige Variante gibt, dann wird Gott sie uns noch zeigen. Zumindest, wenn sie uns wichtig ist dafür. So, Vers 3, ich bin verstummt und still und schweige fern der Freude und muss mein Leid in mich fressen. Das ist jetzt interessant. Also, ich muss mein Leid in mich fressen. Das ist doch etwas, was man lernt, das soll man nicht machen. Ne? Nur das in sich reinfressen. Und David sagt trotzdem, das muss ich jetzt gerade machen. Also, anscheinend gibt es Punkte, an denen man das wirklich tun muss. Welche Punkte das denn sind? Keine Ahnung. Jakobus 1, Vers 5. Wer in Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gerne gibt und es wird ihm gegeben werden. Also von daher wirklich gucken, Soll ich das jetzt in mich reinfressen aktuell oder nicht? Weisheit bitten und Gott zeigt es dann auch ganz klar, wenn man im Glauben bittet. Wenn man sagt, wenn man weiß, du gibst mir die Weisheit und du zeigst mir, wie ich das machen soll, ja, dann wird es auch so. Mein Herz ist entbrannt in meinem Leibe, wenn ich daran denke, brennt es wie Feuer. So rede ich denn mit meiner Zunge, Doppelpunkt, das kommt gleich. Also, das Herz brennt, mitunter wahrscheinlich auch darum, weil er das Leid in sich reinfressen muss. Und deswegen redet er jetzt mit der Zunge. Und jetzt kommt das Schöne, er hat ja am Anfang gesagt, er will nicht mit der Zunge sündigen. Und das macht er jetzt auch nicht. Also, in dem Fall gilt das in sich hineinfressen, das Leid bleibt drinnen, ich spuck's nicht raus, sondern ich rede jetzt was anderes. Nämlich, Herr, also Vers 5 ist das jetzt, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit vor dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schatten und machen sich vergeblich Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird. Von Johannes Brahms vertont in seinem Deutschen Requiem. Bloß, falls ihr das mal hört und dann da kommen diese Verse vor. Also, was will David jetzt? Lehre mich, dass es ein Ziel hat mit mir. Also, dass es ein Ende hat mit mir, dass mein Leben ein Ziel hat. Ziel kann auch Ende bedeuten. Also, einfach zu wissen, ich bin nicht für immer hier. Das ist zum einen wichtig für den Hochmut mit dem, ach, ich bin unbesiegbar. Und zum anderen mit dem Hochmut, mein Leben wird immer so weitergehen. Das ist auch Hochmut, warum? Weil ich dran denke, dass es, ach Mann, ich komme gleich drauf. Ich habe den Faden verloren. Weil ich dann, also, ich denke in beiden Fällen nicht daran, dass Gott ja für mich ist. Also, das ist Hochmut. So, also, lehre mich, dass es ein Ende mit mir haben muss, dass mein Leben ein Ziel hat, dass ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit vor dir, ne? So, das ist jetzt nicht viel. Also, es ist ja wirklich schön, diese Maßangaben. Man macht sich ja gern lustig über die Amerikaner, weil die alle möglichen Angaben machen, die nicht dem metrischen System entsprechen. Da ist die Bibel genauso. Also, gibt dann halt so Sachen wie von wegen ein Meteor fliegt an der Erde vorbei, ist groß wie ein Pinguin und dann kommentiert irgendjemand mit, die Amerikaner werden noch alles nutzen, alle Maßangaben nutzen, außer dem metrischen System. Man weiß halt schneller, wie groß ein Pinguin ist, als wenn man die Zentimeterangabe hat. So ein Pinguin, also, Pinguin sieht man vor sich. Passt von dem her, aber eben das auch mit der Handbreit. Eine Handbreit, allein schon hier auf diesen Raum verteilt, selbst wenn ich jetzt hier nur in der Breite bin und nicht in der Länge, kaum was. Und mein Leben ist wie nichts vor dir. Warum? Weil plötzlich da und dann nicht mehr. Wie gar nichts sind alle Menschen, die so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schatten. Auch das Schatten sind in der Nacht da. Schatten sind so, mit denen kann man nicht wirklich was anfangen. Von einem Schatten bedroht fühlen. Das Einzige, was ein Schatten halt ist, wirft irgendwas anderes vor sich. Aber ansonsten, sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird. Also dieses komplette, Menschen sind unsicher. Menschen haben nichts, worauf sie sich wirklich verlassen könnten, außer, jetzt kommt, nun Herr, wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Das ist das Wichtige. Also der Trost, das bedeutet, woran ich mich festhalten kann. Also zumindest im Deutschen ist das Wort Trost daher, etwas zum Festhalten. Woran soll ich mich eben festhalten? Ich hoffe auf dich. Da ist jetzt tatsächlich das hebräische Wort festklammern. Ich hoffe auf dich. Ich klammere mich an dir fest, weil ich weiß, nur bei dir bin ich geborgen. Und Luther hat das so nett gesagt, auch mit dem Harren tatsächlich. Das ist ja dieses Wort festklammern. Dass er sich so an Jesus Christus festklammern will, dass wenn Jesus in den Himmel eintritt und der Vater dann fragt, wer ist denn das? Ach, das ist der Luther, der hängt so an mir, lass ihn doch mit hineinschlüpfen. Also, an dem Punkt ist dann wieder das Erbarmen mehr da, so von wegen, eigentlich verdient er es gar nicht. Was wir vorhin schon noch hatten mit dem, eigentlich verdienen wir es jetzt ja doch in Jesus, aber eben ohne Jesus, ne, da muss man dann doch. Und ich klammere mich komplett an dir fest, weil ich weiß, nur von dir kann ich das Richtige erwarten. Das ist wie die Phönizierin oder Kanaaniterin, die sich an Jesus gewissermaßen festgeklammert hat, auch wenn sie ihn nicht wirklich angepackt hat, aber sie hat sich festgeklammert, indem sie, dass sie gesagt hat, hau nicht ab von mir. Oder wie Jakob sich an Gott festgeklammert hat, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. So festklammern, bis dann wirklich das Gute rauskommt. Errette mich, das Vers 9, errette mich aus aller meiner Sünde und lass mich nicht den Narren zum Spott werden. Das Wort für Narr ist tatsächlich auch das Wort für Tor. Also für den, der in seinem Herzen spricht, ist es kein Gott. Und was möchte er nicht? Er möchte sich nicht schämen müssen am Ende. Also Psalm 25, Vers 3, lass mich nicht zuschanden worden, denn keiner wird zuschanden, der auf dich hart. Ich will schweigen und meinen Mund nicht aufziehen, denn du hast es getan. Was hat er getan? Ihn rausgeholt, beziehungsweise, passt besser mit den nächsten Versen noch zusammen. Also, wende deine Plage von mir, ich vergehe, weil deine Hand nach mir greift. Wenn du den Menschen züchtigst um der Sünde willen, so verzehrst du seine Schönheit wie Motten ein Kleid. Sie sind, wie gar nichts, sondern doch alle Menschen. Das hatten wir gerade eben auch schon. Also den letzten Teil davon. Also eben nochmal die Strafe wegen der Sünde. Da hätten wir Psalm 38 nochmal drin. Die Psalmen passen wunderbar zusammen. Gott hat es getan. Hat es wirklich echt selber getan. Ja, das ist mit dem, was am Anfang, mit den Peinigern. Und darum schweigt David in dem Fall auch, weil er sagt, okay, es kommt ja von dir. Und solange ich dann eben auch nicht bekannt habe, hat das ja auch ein Recht, da zu bleiben. Wenn ich dann aber eben weiß, ich bin gerecht vor Gott durch Jesus, dann darf ich ihm das Ganze auch wieder rausschmeißen. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen. Da haben wir nochmal 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Denn ich bin ein Gast bei dir, ein Fremdling wie alle meine Väter. Also ich bin ein Gast auf Erden. Berühmtes Paul-Gerhardt-Lied kommt von dem Vers aus Psalm 119. Ich bin ein Gast auf Erden. Einmal ist es das. Also wirklich, hier auf Gottes schöner Welt bin ich nur ein Gast und dann bin ich bald nicht mehr da. Das andere, was David aber auch sagen konnte oder sagen musste, war, ich bin in deinem Haus nur zu Gast. Also Israel hat zwar Gott unter sich wohnen gehabt, aber sie waren nur Gäste. Die Priester als Diener im Haus Gottes durften dann eben Gott dienen und den Menschen dienen. Aber ansonsten, ich durfte auch sonst als normaler Mensch nur in den Vorhof. Als Priester durfte ich ins Heilige und als Hoherpriester einmal im Jahr ins Allerheiligste. Und wenn wir dann noch den Tempel zu Jesu Zeit nehmen, da gab es dann sogar nochmal eine Mauer, also es gab ja noch die äußeren Vorhöfe, also den inneren Vorhof, wo man mit Opfern nur rein durfte, dann gab es den Vorhof der Männer, dann gab es den Vorhof der Frauen und dann den Vorhof der Heiden. Und bei dem Vorhof der Heiden war nochmal eine ganz große Mauer mit großen Schriftzügen in allen möglichen Sprachen, dass wenn man weitergeht, ohne beschnitten oder ohne zum Volk Israel zu gehören, dass man dann hingerichtet werden durfte, ohne dass die Römer dabei zugucken. Und zu welcher Gruppe haben wir gehört? Zu denen ganz draußen. Und dann sagt Paulus im Epheserbrief in Kapitel 2, so seid ihr nun nicht mehr Gäste, das ging an die Juden, oder Fremdlinge, das ging an uns, sondern ihr seid Mitbewohner und Hausgenossen Gottes. Am besten kann man das zeigen mit Hebräer 4, Vers, jetzt bin ich gerade nicht ganz sicher, ich meine 16, aber also legt mich darauf nicht ganz fest. Ich sage gleich, worum es geht, dann wisst ihr. Und Hebräer 10, Vers 20. Nämlich, dass wir voller Freimut, man kann es auch tatsächlich übersetzen mit Dreistigkeit, hinzutreten dürfen zum Thron der Gnade. Der Thron der Gnade ist die Bundeslade, die zwar zu der Zeit eigentlich schon nicht mehr existiert hat, aber im Himmel halt als Thron Gottes oder als seinen Fußschemel. Wir dürfen dahin gehen, zur Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und in Hebräer 10 ist das halt mit dem, dass Jesus einen neuen Weg gemacht hat, durch den Vorhang. Da, wo sonst keiner rein durfte, dürfen wir hingehen. Warum? Weil wir jetzt Kinder Gottes sind. Als Söhne Gottes, als Braut Christi, dürfen wir hingehen zu unserem himmlischen Vater. Wir sind nicht mehr Gast bei ihm. Und David sagt dann weiter, ein Fremdling wie alle meine Väter. Wir sind nicht mehr Gäste noch Fremdlinge. Wir haben nicht mehr, dass wir einfach nur im Vorhof verheißen sein müssten, dass wir halt noch irgendwie Vorhof der Frauen und Männer, dass wir in den Opfervorhof reingehen könnten. Wir dürfen auch noch weiter hineingehen ins Tempelgebäude. Wir dürfen bis ins Allerheiligste reingehen. Und zwar, ihr kennt bestimmt das Beispiel mit den Kennedy-Kindern, die einfach ins Oval Office reingehen konnten. Warum? Weil sie wussten, das ist mein Papa. Der mächtigste Mann der Welt. Aber das hat Kennedy den Leuten ganz klar gemacht, meine Kinder dürfen jederzeit zu mir. Und bei uns ist noch krasser, wir dürfen halt, also wir müssen nicht mal laufen, wir dürfen halt, also manchmal hilft es, wenn man betet und sich, also mit Schrift betet oder allem möglichen, dass man sich dessen erstmal wieder bewusst ist und dass man sich auch im Geist gewissermaßen hineinbetet. Also da habe ich jetzt kürzlich eine Predigt gehört, der hat das dann mit der Stunde, also könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen und beten, hat das sehr wörtlich genommen. Ich bin ja auch nicht ganz dabei, aber warum nicht? Aber auf alle Fälle, manchmal braucht es halt ein bisschen, dass man sich selber da auch überhaupt drauf einschießt. Aber dann zu wissen trotzdem, ich darf hingehen. Und zwar eben mit der gesunden Dreistigkeit eines kleinen Kindes, das dann einfach bei Mama und Papa ins Schlafzimmer kommt. Und mit unter die Decke kriecht und alles sonst noch dazu. So geht es den Kindern, die jetzt halt nicht mehr Fremdlinge sind. Lass ab von mir, dass ich mich erquicke. Erquicken bedeutet in dem Fall tatsächlich auch, ich werde wieder gesund, ich werde wieder lebendig. Ehe ich dahin fahre und nicht mehr bin. Also, wenn Gott mich straft oder strafen muss mit allem Möglichen, dann habe ich ein Problem. Und wenn er nicht seine Hand ablässt von mir, die am Anfang von Psalm 38 war, doch ja genau, wenn er die Hand nicht wegnimmt, dann muss ich vergehen. Aber wenn ich plötzlich sehen darf, dass seine Hand am Kreuz durchbohrt ist für mich, dann darf ich wieder zu Leben erwecken. Dann werde ich wieder lebendig, dann werde ich wieder gesund. Und eben dazu hilft, dass wir das Abendmahl haben, kommt jetzt gleich. Jesus, danke für dein Wort, danke, dass du uns durch diese Psalmen durchgeführt hast. Danke, dass wir wissen dürfen, wie wir in dir mit Sündenvergebung und allem wieder auch die Gesundheit erlangen in allen Punkten. Danke dafür. Führ du uns tiefer hinein, mach du uns das noch mehr klar und bring du uns das wirklich zum Bewusstsein. Und zwar zu einem Bewusstsein, das mehr als ist, als nur Intellekt. Amen.